Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich sage willkommen zur März-Ausgabe des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche. Nie erreicht, weil nie kopiert bis jetzt, aber natürlich von Westlotto und nicht nur für die Lotterien, sondern für alle, die es auch sonst interessiert. Mein Name ist Axel Weber, daran hat sich nichts geändert und ich bin natürlich für Westlotto hier und ich freue mich auch in diesem Monat wieder auf eine Persönlichkeit zu treffen, die die Branche bewegt und den Branchenbegriff, das wissen Sie, den dehnen wir natürlich ein bisschen, weil rund um das ganze gesellschaftliche Thema Glücksspiel gibt es ganz viel zu berichten, es gibt ganz viel Andockungspunkte. Wie immer gilt, ich weiß vorab nicht, wer mein Gesprächspartner ist, also neue Folge, neues Gastglück. Heißt in dieser Folge was? Lassen wir uns doch überraschen.
Matthias Darms. Unser heutiger Gast ist so etwas wie ein Urgestein der Glücksspielbranche. Und das im besten Sinne. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, tief im Markt, vernetzt in Politik und Wirtschaft, mit beeindruckender Bandbreite. Sportwetten, Online-Casinos, virtuelle Automatenspiele, Lotterien, alles gemacht. Mehrfach. Lizenzen, Regulierung, Spielerschutz, AML. Für ihn kein Neuland, sondern tägliches Geschäft. Matthias Darms ist Geschäftsführer für das Sportwettengeschäft der Merkur Group. Marken wie Merkur Bets und Cashpoint tragen seine Handschrift. Parallel steht er seit 2014 an der Spitze des Deutschen Sportwettenverbands. Als Präsident des DSWV ist er wichtigster Lobbyist der regulierten Anbieter in Deutschland mit klarem Kurs. Regulierung mit Augenmaß, konsequente Schwarzmarktbekämpfung und Verantwortung für Spieler und Gesellschaft. Er kennt die Branche aus jeder Perspektive, vom Start-up bis zum Konzern, vom Produkt bis zur Politikberatung. Oder, wie er selbst sagt, Strategieentwicklung, Börsennotierung, Public Affairs, alles schon gemacht und immer wieder gerne. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Matthias Darms, Geschäftsführer Sportwette Merkur Group und Präsident des Deutschen Sportwettenverbands.
Glück auf, Herr Darms. Sie glauben gar nicht, wie mir die Hand wehtut vom vielen Schreiben der Begriffe Lobbyist, Stratege, Public Affairs, Börsennotierung, Präsidentschaft und so weiter. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Toll, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, ich weiß ja nicht, wer schon immer angefragt wurde aus der Liste, aber ich habe mich tatsächlich jetzt nach über 40 Ausgaben gefragt, beim DSWV, das muss so sein, die wollen nicht. Oder Matthias Darms hatte vielleicht nicht Lust und aus irgendeinem Grund. Also ich habe lange gewartet und deswegen, ich bin jetzt ein bisschen stolz auch.
Ja, ich freue mich auch sehr und wir hatten schon diverse Termine mal ins Auge gefasst, die dann aber am Ende des Tages doch nicht funktioniert haben, weil ich halt auch sehr viel eingespannt bin, unterwegs bin und für die Branche eine ganze Menge Tour und aber ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben und dass es heute klappt.
Absolut, absolut. 25 Jahre, habe ich im Intro gehört, sind Sie in der Branche tätig. Ich müsste mal kramen. Ich glaube, wir beide haben uns etwas näher kennengelernt bei einem oder bei intensiveren Gesprächen. Tatsächlich auch, kann es sein, in der Traube mal abends nach Hohenheim vor vielen, vielen Jahren.
Das kann sehr gut sein. Also da sind wir auch immer wieder präsent und unterwegs und ich kann mich da auch noch an viele gute Gespräche erinnern. Vielleicht ist es sogar noch viel früher gewesen in den Zeiten, als ich mich noch mit Lotterien beschäftigt habe und auch häufiger bei Ihnen in Münster bei Westlotto gewesen bin. An viele Gespräche mit Herrn Wortmann erinnere ich mich und also da kann es auch durchaus schon mal vorgekommen sein, dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
Das ist alles möglich. Sie haben eben ein Portfolio aufgeschlagen bekommen von entweder allen oder nahezu allen Spielformen. Welche davon spielt der Mensch Matthias Darms selbst?
Also da ich mich jetzt seit vielen Jahren ja sehr intensiv mit der Sportwette beschäftige, natürlich in erster Linie die Sportwette. Aber ich gebe auch zu, ich spiele auch so gut wie alle anderen Spielformen. Ich gehe auch gerne mal ins Casino oder spiele auch mal einen Lottoschein, vornehmlich im Euro-Jackpot, wenn der Jackpot für mich attraktiv ist, und probiere eigentlich alle Spielformen mal aus. Aber professionell beschäftige ich mich halt in erster Linie mit der Sportwette und natürlich auch mit den virtuellen Automatenspielen, und das sind so meine bevorzugten Spielformen im Moment.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist gut. Sie haben gerade gesagt, wenn der Jackpot für mich attraktiv ist, das hat ja was mit der Spielmotivation zu tun generell. Glauben Sie, dass bei Lotto die Höhe die entscheidende Spielmotivation ist des Gewinns? Weil ich weiß, für Sportwette gilt ja eine andere Beschreibung als zum Beispiel auch für das Automatenspiel oder das virtuelle Automatenspiel, Stichwort Zeitvertreib.
Ja, ich glaube, der Jackpot beim Lotto, der spielt schon eine sehr starke Rolle. Wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich selber nochmal mit meiner eigenen Firma Lotterievermittlung auch in Deutschland betrieben habe, da haben wir doch immer gesehen, und das wissen Sie auch, wenn die Jackpots eine attraktive Höhe haben und deutlich in den zweistelligen Millionenbereich, war das dann damals, gelaufen sind, dann hat die Spielteilnahme deutlich zugenommen, und dann haben die Kunden gesagt, also jetzt investiere ich doch nochmal die 5 Euro hier in einen Lottoschein und versuche mal mein Glück. Und ich glaube, es gibt sehr viele von diesen Gelegenheitsspielern, die in erster Linie durch die Gewinnhöhe getriggert werden.
Herr Nams, vor, ich glaube Anfang Januar oder Mitte Januar war es, hat die GGL in einer Nachricht sich nochmal stark gemacht, zu sagen, wir müssen alle gemeinsam gegen das illegale Glücksspiel angehen. Ich weiß, dass Sie ja auch mit verschiedenen Studien und wissenschaftlichen Begleitungen dieses Thema seit Jahren auch entsprechend umtreibt, und auch die Automaten und die Lotterien haben sich dazu geäußert. Ist das illegale Glücksspielangebot aus Ihrer Sicht, wenn Sie es ganz spontan sagen müssen, das Kernproblem der Regulierung?
Sowohl als auch. Also das illegale Glücksspiel und der Wettbewerb, den wir dadurch haben, ist natürlich ein riesiges Problem für die Anbieter, weil illegale Anbieter, die versuchen, in Deutschland Kunden zu gewinnen und die hier Geschäft machen, sich ja an keine Spielregeln halten, an keine Restriktionen halten. Und wir werden sicher nachher ja auch nochmal auf die Glücksspielregulierung hier in Deutschland allgemein kommen und insbesondere auf den Glücksspielstaatsvertrag. Und wenn ich mir das anschaue, was wir dort an Regulierung und vor allen Dingen auch an Restriktionen für die regulierten Anbieter vorfinden, dann ist der Abstand zwischen uns und dem illegalen Markt heute schon sehr, sehr groß, und das ist etwas, was uns großes Kopfzerbrechen bereitet.
Ist die Illegalität dann der Auslöser? Ich weiß, Sie haben mal so ein legendäres Zitat irgendwie gebracht, das bezog sich auf Online 10:1 für den 10:1 für den Schwarzmarkt oder sowas, wenn es ein Spiel wäre.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig habe.
11:1 war es sogar.
11:1, okay.
Das resultierte daher, dass die GGL, die ja in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen auch mal ihre Einschätzung zu den Märkten veröffentlicht, dort dann einmal gesagt hat, dass sie in Deutschland etwa 350, 360 illegale Sportwettangebote gezählt hat. Und wenn wir dann im Gegensatz dazu sehen, dass wir knappe 30 in Deutschland lizenzierte Anbieter haben, dann haben wir halt festgestellt, dass hier das Verhältnis der illegalen Anbieter zu den legalen bei 11:1 steht. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, tatsächlich das auf ein Fußballspiel zu beziehen, wo es dann zur Halbzeit, und wir sind jetzt ja so ungefähr kurz nach der Halbzeit der Laufzeit des Glücksspielstaatsvertrages, dass es hier eben die Heimmannschaft, die eigentlich im Vorteil sein sollte, doch arg zurückliegt.
Ja, im Ruhrgebiet sagt man, zweistellig ist eine Klatsche, ne? Eine ganz üble bei so einem Ergebnis. Glauben Sie, dass Sie als Anbieter oder als Verband, muss ich sagen, besser, oder die Behörde den Markt besser kennt? Ich kenne mich mit ein paar Äußerungen ja von Ihnen aus. glaube, zu antizipieren, was Sie sagen, wenn Sie nur Ja oder Nein oder wir oder die sagen müssen. Aber ich denke, das ist so ein bisschen tiefer. Worauf will ich hinaus? Vor einigen Jahren, als es auch die Behörde noch nicht gab und es die Länder waren, die sich da immer zusammengesetzt haben, haben viele im Glücksspiel gesagt, der Staat weiß eigentlich gar nicht genau, was dieser Markt so ist. Wie groß der ist, wie der sich organisiert und so weiter und so fort. Ist das jetzt anders geworden, seit es die GGL gibt?
Ein wenig. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Behörde ja nach wie vor eine vergleichsweise junge Behörde ist, wenn wir sie mal so im Behördenkontext in Deutschland uns anschauen. Und in dem Zuge sicher immer noch lernt und auch jeden Tag hinzulernt. Wir sitzen ja auch regelmäßig mit der Behörde zusammen und diskutieren über Regulierungselemente, Auswirkungen von Regulierung und wo man Dinge vielleicht auch gemeinsam gestalten kann. Und da stellen wir schon fest, dass es dort immer wieder auch mal Aha-Erlebnisse gibt. Die Behörde ist natürlich auch dabei, eigene Kompetenzen aufzubauen und sich selber über den Markt und die Bedingungen schlau zu machen. Schaut auch immer wieder in andere Länder. Dort gibt es inzwischen auch Arbeitsgruppen, wo man sich austauscht, was wir natürlich sehr positiv finden. Aber insgesamt stellen wir halt fest, dass es immer, und das ist vielleicht auch ganz normal, wenn man nicht so in dem Tagesgeschäft eines Glücksspielveranstalters drinsteckt, immer noch wieder Themen gibt, über die man mit der Behörde diskutieren muss und wo man der Behörde auch das eine oder andere erklären muss.
Wo liegt hier die Verantwortung zwischen der GGL, der Politik und den Anbietern?
Ich glaube, die liegt bei allen gemeinsam. Mhm. Also die Politik muss aus meiner Sicht die Behörde so konzipieren und so aufstellen, dass sie in der Lage ist, tatsächlich auch eigene Kompetenzen sich zu erarbeiten und zu erwerben durch Weiterbildung von Mitarbeitern oder auch, dass man qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter eben in die Behörde hineinholt. Ich glaube, das hat man ein Stück weit auch geschafft. Dann liegt natürlich die Verantwortung auch bei den Anbietern, so wie ich das eben schon dargestellt habe, dass die Anbieter regelmäßig mit der Behörde sich zusammensetzen und Themen diskutieren und die Anbieter auch ihre Sicht der Welt dort darstellen und der Behörde dann auch mal erzählen, wie im Tagesgeschäft, im Customer Care eine Diskussion mit schwierigen Kunden verlaufen kann oder wie einzelne Prozesse laufen, warum eben ein Registrierungsprozess so funktioniert und auf eine andere Art und Weise nicht funktioniert. Und die Politik setzt natürlich die Rahmenbedingungen von dem Ganzen. Und da stellen wir halt fest, dass wir im Glücksspielbereich wirklich eine Vielstimmigkeit haben, die uns auch an vielen Stellen Probleme bereitet.
Herr Dams, aus dem Glück heraus hat ein junger Wissenschaftler, Robin Anstütz, eine, wie ich finde, sehr beachtliche Arbeit verfasst, die besagt, dass der Gesetzgeber in dem laufenden Glücksspielstaatsvertrag der GGL zu viel Einschätzungsprärogative zulässt. Ist dann die Folge, dass der Glücksspielstaatsvertrag aus Ihrer Sicht zukünftig breiter oder doch eher enger gefasst werden müsste? Sollte.
Also sowohl als auch, wiederum, es tut mir leid, dass ich das hier schon das zweite Mal sage.
Nee, wir haben ja Zeit, wir können das ja ausformulieren.
Aber das, also wenn man sich den Glücksspielstaatsvertrag anschaut, dann merkt man ja sofort, dass es ein Kompromissdokument ist, ja, an dem die Länder lange Zeit diskutiert haben und um die beste Formulierung gerungen haben und man sich dann final, ich glaube, das war dann irgendwann im Frühjahr 2020 am Tegernsee hat man dann diesen Kompromiss geschlossen und die wesentlichen ja. Eckpunkte dort festgezurrt. Und da merkt man natürlich, dass hier verschiedene Interessen zusammengeführt wurden und an einigen Stellen der Staatsvertrag sehr, sehr ins Detail geht, wo wir uns ehrlicherweise gewünscht hätten, dass er mehr Leitplanken definiert und nicht so sehr tatsächlich fast bis aufs einzelne Bit herunter definiert, wie tatsächlich etwas im Prozess dann auch umzusetzen ist. Und auf der anderen Seite ist er an vielen Stellen also sehr weitgehend und überlässt es dann der Behörde, wo sie dann tatsächlich ihre Einschätzung bildet und dann entsprechend ihre Meinung bildet und dann entsprechend die Regulierung auch ausprägt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr große Bandbreiten und das ist wirklich auch für einen Juristen dann sehr faszinierend, das zu sehen, wie zum Teil unterschiedlich und auch unausgewogen so ein Gesetz dann an manchen Stellen doch sein kann.
Ja, absolut. Ich kenne ja auch das Beispiel, dass die gewerbliche Spielevermittlung für die Lotterien zum Beispiel nahezu überhaupt nicht geregelt ist. Im Gegensatz vor allen Dingen zu der Tiefe, wie andere Spielformen dort ja fast bis ins Detail beschrieben sind. Müssten dann nicht die Anbieter sagen, okay, wir gehen eine Strukturreform an?
Ach, das ist sehr schwierig, wenn ich, wie jetzt eben zurückblickend betrachtet habe, wie schwer die Geburt dieses Staatsvertrages war und wir uns alle ja eigentlich darüber gefreut haben, dass wir jetzt endlich eine Glücksspielregulierung haben, die sowohl den staatlichen als auch den privaten Interessen dort Rechnung trägt, wir mit den virtuellen Automatenspielen auch eine weitere Spielform hinzubekommen haben und wir tatsächlich auf dem Weg sind, den gesamten Glücksspielmarkt einigermaßen gut in den Griff zu bekommen, dann sind wir darüber eigentlich schon sehr happy. Ja, wo wir uns schwerer mit tun, ist, wie die Regulierung und wie das Gesetz es formuliert, dann an vielen Stellen dann tatsächlich ausgelegt wird. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt möchte, dass der Staatsvertrag dort nochmal tiefer ins Detail geht und präziser ist, sondern ich wünsche mir eigentlich eine Behörde, die auch eine gewisse Flexibilität hat und auf Basis einer eigenen Einschätzung und einer eigenen Meinung, die sie sich bildet, dann tatsächlich auch die Regulierung dann tatsächlich ausformuliert. Also ein Gesetz, weil es ja nur in relativ großen Zeitabständen dann auch überarbeitet und formuliert wird, sollte eigentlich nicht jedes Detail festlegen, weil das natürlich eine Behörde dann in ihrer Handlungsfähigkeit stark einschränkt. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre eine Behörde, die auf Basis eigener Kompetenzen und eigener Erkenntnisse, die sie sich erarbeitet haben, auch mit externer Unterstützung gerne, tatsächlich dann die Regulierung auch sinnvoll interpretiert und auch weiterentwickelt.
Ja, sehr spannend. Sie greifen so ein bisschen meiner nächsten Frage vor, weil wenn man mich fragen würde, gibt es jemand, der so eine grundlegende Reform des Glücksspielstaatsvertrages oder sich dafür ausgesprochen hat, muss ich ja sagen, dann würde ich den DSWV oder auch Sie in persona durchaus nennen. Jetzt gerade scheinen Sie mir da etwas ausgewogener, heißt nicht besser, sondern etwas breiter aufgestellt. Welche Punkte müssten denn Ihrer Meinung nach am dringendsten überarbeitet werden?
Da komme ich natürlich sofort auf das Thema der Sportwettregulierung im Paragraphen 21, wo wir zum Beispiel der Meinung sind, dass die gesamten Regulierungsansätze zur Live-Wette so nicht wirklich zielführend sind. Ja, damals, als man das formuliert hatte, war die Live-Wette natürlich auch noch nicht so bedeutend, aber sie hat sich sehr stark entwickelt. Wir sehen gerade im internationalen Umfeld, dass inzwischen etwa 80% der Wetteinsätze auch in vielen regulierten Ländern über die Live-Wette abgewickelt werden. Das heißt also, dieses Wetten während des Sportevents spielt eine ganz, ganz große Rolle inzwischen. Und hier ist der Staatsvertrag an vielen Stellen sehr restriktiv, sehr einschränkend, weil man damals nicht wirklich absehen konnte, wie ist es mit der Suchtgefährdung durch die Live-Wette. Da gab es noch keine Erkenntnisse dazu und so weiter. Und deswegen ist man hier tief ins Detail gegangen. Und da wünschen wir uns sowohl für die Behörde als auch für die Anbieter ein wenig mehr Beinfreiheit.
Sie sprechen häufig von attraktiven Wettprogrammen. Meinten Sie das, was Sie gerade gesagt haben? Also Live-Wette ist dann auch ein Teil des Wettprogramms oder geht es darüber hinaus, attraktives Wettprogramm?
Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Gerade wenn es ein wesentlicher Umsatzanteil ist, dann spielt das schon eine sehr, sehr große Rolle für uns. Und wir haben mal seitens des Verbandes die Wettangebote in verschiedenen Ländern in Europa miteinander verglichen. Das Benchmark-Angebot, sozusagen das mit der größten Vielfalt und dem größten Wettprogramm, gerade was auch Sportarten und Ligen angeht, ist sicher das in Großbritannien, was dann relativ vergleichbar ist auch mit dem, was illegale Anbieter anbieten, also sehr weitreichend und ohne große Einschränkungen. Und da haben wir festgestellt, dass wir irgendwo zwischen 10% und 15% dieses Angebots heute in Deutschland sind, durch das Angebot, was die Behörde halt in ihren Listen dort festgelegt hat.
Oder ist das eine kulturelle Frage? In Deutschland wird doch nur auf Fusi gewettet. Die Olympischen Spiele liegen ja zurück. Und also machen die denn wirklich was aus im Rahmen von attraktiven Wettprogrammen, wenn sie sagen, ja, wenn wir mehr dürften, dann wäre es auch attraktiver, dann wäre es halt schöner. Gibt es dafür eine Nachfrage in Deutschland?
Ja, da gibt es eine Nachfrage. Und ich glaube, die starke Fokussierung auf Fußball, die wir haben, und wir machen etwa 90% unseres gesamten Umsatzes mit Fußball. Hier spielen alle großen Ligen natürlich eine Rolle. Die Deutsche Fußball-Bundesliga in erster Linie, aber die zweite Liga auch und Champions League, Euroleague und auch die großen Ligen in Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien. Das sind unsere Hauptmärkte. Aber wie das immer so ist, man muss auch sozusagen ein volles Regal in den Nebenmärkten haben. Ja, ich nehme immer dieses schöne Beispiel aus dem Supermarkt. Wenn ich am Wochenende in den Supermarkt gehe und einkaufe, dann finde ich eigentlich den Supermarkt am attraktivsten, der mir eine Auswahl bietet, wo ich eine große Vielfalt habe und das Gefühl habe, hier kann ich mir etwas aussuchen, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Wenn ich dann trotzdem immer wieder zu dem gleichen Artikel greife, den ich sowieso jede Woche kaufe, dann steht das auf einem ganz anderen Blatt. Aber diese Vielfalt, die ich dort habe, die empfinde ich als Kunde einfach vom Grundsatz her attraktiver, als wenn ich dort nur eine Sorte Brot im Regal liegen habe, was ich dann trotzdem am Ende des Tages kaufe. Aber das Einkaufserlebnis, das Spielerlebnis ist für die Kunden halt an dieser Stelle wichtig. Und auch dieses Gefühl von Auswahl haben spielt eine ganz große Rolle. Deswegen sagen wir halt, wir brauchen ein attraktives Wettprogramm und wir brauchen vor allen Dingen auch ein Wettprogramm, mit dem sich die Anbieter dann tatsächlich auch differenzieren können, ja, untereinander auch differenzieren können. Wir haben heute ein Wettprogramm, was von der Behörde definiert ist. Das ist in langen Excel-Listen auf der Website der Behörde abrufbar. Und dieses Wettprogramm wird auch regelmäßig, zum Beispiel zu Olympischen Spielen, dann erweitert, wenn es neue Sportarten gibt und neue Wettbewerbe. Aber die Anbieter haben halt keine Möglichkeit, selber mit eigenen Innovationen, mit eigenen neuen Wettarten und solchen Dingen dort eben dieses Wettprogramm zu erweitern. Und das ist schon ein sehr großer Nachteil. Und wenn man dann sieht, wie innovativ und attraktiv der Schwarzmarkt an der anderen Stelle ist, dann kann man schon verstehen, warum der eine oder andere Kunde tatsächlich sagt, also das deutsche Angebot ist mir einfach zu langweilig. Ich habe mich da jetzt lang genug damit beschäftigt und jetzt gehe ich doch zu einem anderen Anbieter.
Hm. Herr Dams, Sie waren CEO von MyBet, sind Geschäftsführer Sportwette der Merkur Group und der entsprechenden Tochter- oder Schwestergesellschaften. Lassen Sie uns doch auch noch mal über ein Thema reden, von dem wir immer alle sagen, dass wir dafür stehen, was aber eigentlich im Detail oft nebulös bleibt. Sie ahnen es, das ist Verantwortung und Spielerschutz. Was bedeutet denn verantwortliches Wetten, wenn wir jetzt mal wieder bei der Sportwette bleiben, konkret für Sie oder für das Unternehmen jetzt, nicht für den Verband, vielleicht auch für das Unternehmen? Verantwortungsvolles Wetten.
Ja, wenn ich mir unser Sportwettangebot anschaue, dann ist es natürlich zunächst einmal, aber das ist dann auch so das Basic, dann ist es natürlich, dass wir alle Anforderungen, die sich aus dem Gesetz und unseren Erlaubnissen ergeben, natürlich vollumfänglich erfüllen, dass wir hier tatsächlich einen absolut umfassenden Spielerschutz gewährleisten mit dem entsprechenden Monitoring der Spieler, Spielsuchtprävention, die Spieler, wo wir feststellen, da gibt es jetzt möglicherweise eine problematische Entwicklung. Es wird deutlich mehr eingesetzt als in der Vergangenheit. Es wird häufiger gespielt. Zahlungsverfahren scheitern plötzlich, weil das Konto nicht mehr gedeckt ist und solche Dinge. Das sind ja alles so Indikatoren, die wir bei uns im Monitoring drin haben. Die Spieler werden durch Algorithmen und auch inzwischen viel mit künstlicher Intelligenz dort gemonitort. Sie werden dann angesprochen werden darauf hingewiesen, dass es hier möglicherweise ein Problem gibt. Wir treten mit denen in Kontakt. Wenn wir dann feststellen, der Spieler verändert sein Spielverhalten daraufhin, dann behalten wir ihn natürlich weiterhin im Blick. Wenn er das nicht ändern sollte, dann legen wir ihm nahe, sich sperren zu lassen in der OASIS-Sperrdatenbank, die ich nach wie vor für das wichtigste und sinnvollste Spielerschutzinstrument halte. Und wenn es da auch keine Bereitschaft gibt, dann sperren wir auch Spieler. Das heißt also, über die Fremdsperre nehmen wir dann sozusagen Spieler aus dem Markt heraus. Das sind so die wichtigsten Mechanismen, die sich natürlich aus dem Gesetz und aus den Erlaubnissen ergeben. Zusätzlich tun wir als Unternehmen natürlich sehr, sehr viel im Bereich des Spielerschutzes. Wir haben eine eigene Präventionsabteilung, die mit Fachleuten besetzt ist, auch aus dem psychologischen Bereich, die sich sehr intensiv mit der gesamten Suchtforschung auseinandersetzen, dort auch regelmäßig in den Dialog mit Forschern treten und wirklich up-to-date sind, was den aktuellen Stand der Wissenschaft an der Stelle ist. Und das fließt dann natürlich in unsere Präventionsprogramme, in die Sozialkonzepte und das alles ein, was wir alles im eigenen Hause erarbeiten.
Jetzt haben Sie mir ein bisschen meine Frage kaputt gemacht, aber es war natürlich sehr spannend.
Das tut mir jetzt aber leid.
Dass Sie das so ausgeführt haben. Ich wollte sagen, man soll ja eigentlich gar nicht mit geschlossenen Fragen dann nochmal hinterherlegen. Aber meine Frage wäre gewesen, ich schließe sie trotzdem an, glauben Sie, dass die gesetzlichen Pflichtmaßnahmen, den Großteil davon haben Sie beschrieben, ausreichend sind für einen effektiven Spielerschutz?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich glaube auch, dass im Staatsvertrag es sicher die ein oder andere Spielerschutzmaßnahme gibt, die nicht sinnvoll ist, ja, wo man in gutem Glauben das damals ins Gesetz reingeschrieben hat, ohne ja besseres Wissen zu haben, weil das alles neue Verfahren und neue Maßnahmen waren, ob es tatsächlich funktionieren würde. Und ich glaube, es gibt das ein oder andere, was aus meiner Sicht auch überflüssig ist. Ja, ich will da vielleicht mal die Sperrdatei, nicht die Sperrdatei, sondern die Aktivitätsdatei für Sportwetten sehen. Ja, die Verhinderung des parallelen Spiels spielt im Bereich der Sportwetten überhaupt gar keine Rolle, weil wenn ich bei einem Anbieter tätig bin und dort eine Wette abgebe, dann gebe ich die dort ab, dann gehe ich nicht innerhalb der nächsten 3 Minuten zu dem nächsten Anbieter und gebe dort eine Wette ab. Das macht kein Sportwetter. Ja, das mag im Bereich von anderen Spielformen, mag das vielleicht sinnvoll sein, aber bei der Sportwette spielt es keine Rolle.
Also sollte man spielformspezifischer ausgestalten? Weil wenn Sie sagen, die Meinung teile ich, für andere Spielformen könnte das sinnvoll sein, aber für die Sportwette sagen Sie, macht das nichts und deswegen ist das so ein, wir scheren alles über einen Kamm?
Naja, man hat damals, als man den Staatsvertrag formuliert hat, hat man das sicher einen guten Gewissen getan und gesagt, wir legen jetzt erstmal einige Regulierungselemente auf den Tisch und probieren sie aus. Und deswegen gibt es ja auch diesen Evaluierungsprozess. Und ich hoffe sehr, dass bei diesem Evaluierungsprozess auch sinnvolle Dinge herauskommen und auch Dinge herauskommen, die nicht nur sagen, wir müssen hier an der einen oder anderen Stelle nachschärfen, sondern auch Dinge herauskommen, die sagen, diese Maßnahme, die ist jetzt nicht sinnvoll und führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis und dann könnte man die Anbieter auch gut und gerne an der Stelle entlasten.
Werden Sie die Ergebnisse, das ist eine Frage, die würde ich in jedem stellen, nicht nur Ihnen, damit jetzt nicht vielleicht schon irgendein anderes Spielform jubiliert, werden Sie die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Evaluierung, zum Beispiel durch die großen Aufträge, die die GGL vergeben hat, akzeptieren? Weil ich weiß, Sie machen ja selber viel. Wenn ich damals an das Schnabel-Gutachten denke und ähnliche Dinge.
Wir werden das begleiten, so will ich es mal formulieren. Ja, und wir werden es sicher auch kritisch begleiten. Und wir werden auch unsere Einschätzung zu diesen Gutachten dann abgeben. Und wir werden sie sicher auch, wenn es angebracht ist, an der richtigen Stelle kritisieren. Mhm. Ja, und wir haben ja im Vorfeld auch schon durchaus kritisiert, wie die Studienaufträge vergeben wurden. Insbesondere die Studie im Bereich der Suchtpräventionsmaßnahmen, wie sie dort vergeben wurde.
Im Online-Bereich, ne?
Im Online-Bereich, genau. Das hielten wir nicht für so glücklich, wie das gelaufen ist. Wir sind auch durchaus mit der GGL in Kontakt gewesen zu diesem Thema und auch immer noch in Kontakt. weil die GGL halt gerne wollte, dass die Anbieter sich an dieser Studie mit beteiligen. Was wir jetzt zunächst mal nicht machen werden, weil wir halt auch gesagt haben, dass so wie die Studie dort aufgesetzt ist, dass es aus unserer Sicht nicht zielführend ist. Und ist durchaus möglich, dass wir auch entsprechende vergleichende Studien in Auftrag geben werden und sozusagen das auf einer anderen Datenbasis dann aber vielleicht durchaus auch mit ganz interessanten Ergebnissen ausgestalten werden.
Also ketzerisch gefragt, Sie machen ein eigenes Gutachten so lange, bis man ein Ergebnis hat, mit dem Sie besser argumentieren können?
Nein, das natürlich nicht, sondern was wir ja wollen, ist, dass wir tatsächlich auf tatsächlich echten Daten und Fakten regulatorische und vor allen Dingen auch politische Entscheidungen fällen. Das ist uns ja das wichtigste Anliegen. Ja, ich sagte eben, so wie der Staatsvertrag damals zustande gekommen ist, war das eine ganze Menge Glauben und ganz viel Nichtwissen. Heute haben wir aber viel, viel, viel mehr Daten, insbesondere die Behörde, die GGL, verfügt über einen riesigen Datenschatz, den sie spätestens seitdem die Safe-Server, bei denen ja die Anbieter jeden Tag, jede Sekunde ihre gesamten Transaktionsdaten in einen zentralen Server für die GGL dort einspielen. Sobald diese Daten verfügbar sind und die GGL die eben auswerten kann, sollten diese Daten auch herangezogen werden, um tatsächlich auf der Basis auch die Regulierung weiterzuentwickeln. Also das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und wenn die GGL sagt, das kann sie jetzt im Moment nicht, weil diese Daten vielleicht noch nicht so aufbereitet werden können, wie sie das gerne möchte und wie es sinnvoll wäre, dann muss man halt schauen, wo man diese Daten auf andere Art und Weise herbekommt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. In Bezug auf Datenmenge gibt es ja da, gibt es immer einen, der geben kann und einen, der auch annehmen muss, letztendlich, um das dann auch zu verarbeiten. Ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander. Es gibt natürlich auch andere Dinge, wo wechselseitig man, vielleicht historisch bedingt, ideologisch verbrämt an der einen oder anderen Stelle, man sagt, na, was von da kommt, das akzeptiere ich nicht. Und mein Eindruck ist, manchmal suchen wir gar nicht nach gemeinsamen Lösungen, die sinnvoll sind für die Weiterentwicklung des Glücksspielwesens generell in Deutschland. Sie wissen es längst, die Frage ist, ob man, Stichwort Schiller-Gutachten und ähnliches, ob man das so oder so diskutieren muss oder ob nicht Menschen wie Sie, ich zähle mich vielleicht auch dazu und viele andere, auch in der Lage sind zu sagen, lasst uns weniger Streit formulieren, sondern mehr versuchen, Sinnvolles zu diskutieren. Nicht unbedingt nur Gemeinsamkeiten, aber Ansichten, die letztendlich getragen sind vom gesunden Menschenverstand. Ich will gar nicht, dass Sie darauf nochmal eingehen.
Doch, würde ich aber
müssen.
Gerne.
Können,
würde ich
auch. Können Sie natürlich.
Würde
können
ich sehr
Sie,
gerne. Ja, würde ich sehr gerne. Weil ich glaube, also wir müssen alle irgendwie aus den Schützengräben raus. Ja, und ich glaube, wenn ich mir das Verhältnis zum Beispiel zwischen privaten und staatlichen Anbietern vor 25, 30 Jahren, als ich in diesen Markt eingestiegen bin, angeschaut habe, war das ein völlig anderes. Ja, ein Podcast, so wie das Gespräch, was wir jetzt hier heute führen, wäre damals undenkbar gewesen. Ja, mal abgesehen davon, dass es noch keine solchen Podcasts gegeben hat. Aber ich glaube, wir müssen viel, viel stärker in den Dialog und zunächst mal natürlich versuchen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Ja, ich habe mir im Vorfeld dieses Podcasts auch nochmal das Gespräch angehört, das Sie mit Frau Küpperbusch geführt haben.
Ja.
Und was ich dort wirklich schade fand und auch ein bisschen befremdlich, war halt ihre Einstellung dazu, dass alles, was mit Glücksspielwirtschaft, Glücksspielindustrie, Veranstaltern zu tun hat, dass das sofort toxisch ist und dass man sich damit nicht wirklich auseinandersetzen will und dass das von vornherein eigentlich ein No-Go ist. Ja, also es ist eine sehr fundamentalistische Position, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und wo ich mir eigentlich viel mehr Suche nach Gemeinsamkeiten wünschen würde und dass man sich auf der Basis dann zusammensetzt und wirklich dem anderen auch einmal zuhört. Denn ich glaube, alle handelnden Personen und Parteien, die sich in diesem ganzen Umfeld bewegen, haben eine Daseinsberechtigung und jeder hat seine Position und die will ich auch niemandem nehmen, aber man sollte doch immer versuchen, gemeinsame Wege zu finden.
Ja, vollkommen. Heißt eben voneinander lernen, auch seinen Standpunkt offen zu stellen. Wir sehen das im Übrigen genauso. Sie wissen und haben es da auch gehört, auch unsere eigenen Präventionsmaßnahmen, die wir als staatliche tun, werden dort in Frage gestellt, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können.
Ja, und das konnte ich auch nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Ich finde das toll, dieses Projekt, was Sie dort in Nordrhein-Westfalen machen und kann Sie nur ermutigen, das auch weiter fortzusetzen.
Danke für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen. Es handelt sich um Gameshift NRW. Wir haben einen Punkt, der ist da jetzt sozusagen sachlogisch direkt da dran, Herr Dams. Das Thema Werbung. Ich weiß, dass wenn wir mal irgendwo zusammengesessen haben, dann fällt auch der Name eines Bundeslandes ganz, ganz schnell. Aber Werbung ist ja offenkundig für die Sportwette ein wesentlicher Nukleus. Wir wissen das aus der Frage des Jackpots, Jackpot-Höhe hatten wir ja vorhin mal, da natürlich auch, dass Werbung da zwingend notwendig ist für ein legales Produkt. Sie sind da einer der Vorkämpfer für diese Diskussion.
Ja, das stimmt. Und das kommt aus dem Selbstverständnis heraus, dass wir, ja, und das wissen viele auch nicht, dass wir auch einen staatlichen Auftrag haben. Auch als private Veranstalter in Deutschland, die eine Lizenz hier in Deutschland haben.
Worin liegt der?
Der Glücksspielstaatsvertrag sagt ganz klar, dass wir den Auftrag haben, die interessierten Spieler von illegalen hin zu legalen Spielen zu kanalisieren. So ein staatlicher Auftrag, den kenne ich eigentlich aus kaum einem anderen Regulierungsbereich. Aber den nehmen wir uns natürlich auch zu Herzen. Und wir können diesen Kanalisierungsauftrag, den das Gesetz für uns formuliert, den können wir natürlich nur wahrnehmen, wenn wir auch in irgendeiner Form sichtbar sind. Und für diese Sichtbarkeit ist alles, was mit Werbung zu tun hat, ganz, ganz entscheidend. Denn wir werden das niemals ausschließen können, dass illegale Anbieter auch werben. Sie sind zwar nicht in Fußballstadien auf Banden sichtbar, aber sie sind im Internet, was für uns ja inzwischen der wichtigste Vertriebskanal ist, immer sichtbar. Dort werden sie diese illegalen Angebote niemals herausbekommen. Und es wird immer Affiliates geben, es wird immer Social-Media-Kampagnen geben und so weiter, die zu diesen illegalen Angeboten hinführen. Und da müssen wir natürlich in irgendeiner Form auch etwas dem entgegensetzen können. Und wenn man die Werbemöglichkeiten für die lizenzierten Sportwettanbieter dort deutlich weiter einschränken würde, dann wäre das ein Bärendienst für den illegalen Markt und die würden Champagnerkorken knallen lassen, weil sie dann alleine wären auf weiter Flur und ja, die Kunden noch günstiger bekommen können, als sie es heute schon bekommen.
Um in Ihrem Bild zu bleiben, sagt die andere Seite da ja allerdings auch, gut, es ist schön, dass Sie von den Schwarzbrennern hin zum großen Schnapsangebot im Lebensmitteleinzelhandel kanalisieren, aber ist dieses Angebot nicht per se trotzdem noch zu groß?
Sie meint, ist der Werbeumfang, den wir dort jetzt entfalten? Naja, wenn man sich das mal anschaut, wir monitoren ja auch regelmäßig mit Nielsen zum Beispiel die Werbespendings, dann sind sie tatsächlich in den letzten Jahren in Deutschland rückläufig gewesen. Ja, das heißt also, das, was in den Raum gestellt wird, dass die Sportwettwerbung immer weiter ausufert, das ist gar nicht so. Ja, was natürlich der Fall ist, dass wir im Umfeld von Sportveranstaltungen, insbesondere dort, wo es medial präsentiert wird, im Fernsehen, aber auch auf den Online-Kanälen, dass wir dort natürlich in so einem Umfeld präsent sind, weil natürlich jemand, der sich für Sport interessiert und für Sportwette interessiert, dort auch als erstes am ehesten zu erreichen ist. Also deswegen erfüllen wir dort gerade an dieser Stelle unseren staatlichen Kanalisierungsauftrag und das halte ich auch für ganz zentral. Und wenn wir am Samstagnachmittag im Umfeld der Fußball-Bundesliga nicht mehr werben könnten, dann wäre das ein fatales Signal und das wäre eine große Katastrophe. Nicht nur wirtschaftlich für uns, sondern eben auch für die Erfüllung dieses Kanalisierungsauftrags.
Ja, zum illegalen und zum legalen Sportwettangebot vor nicht allzu langer Zeit hat sich auch Carsten Kramer hier in dem Podcast nochmal sehr umfänglich geäußert und auch dafür geworben, dass es keine Verschlechterung bei der Werbung geben soll. Er hat allerdings auch den Satz gesagt, es ist eigentlich gut so, wie es jetzt ist. Das würden Sie nicht unterstreichen.
Also die Werbung, so wie sie heute ausüben können, kann man vielleicht in einzelnen Ausprägungen nochmal nachjustieren. Wenn man sich die Erlaubnisse anschaut, die wir von der GGL bekommen, dann ist der ganze Abschnitt zur Werbung mit Abstand der umfangreichste. Ja, da geht das von, in diesem Werbeparagrafen geht es dann von Literal A bis Z inzwischen. Das heißt, es gibt 26 Unterabschnitte, die alle möglichen Werbebereiche dort beleuchten, inklusive Influencer-Werbung, Werbung von aktiven Sportlern und so weiter. Das kann man sicher mal durchforsten und das muss auch aus meiner Sicht nicht so detailliert dargestellt sein. Ich glaube, so wie die Veranstalter es heute machen, ist es durchaus verantwortungsvoll und es ist auch sinnvoll im Sinne des Kanalisierungsauftrags. Da kann man sicher an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachjustieren und auch vielleicht das eine oder andere Thema aus den Erlaubnissen wieder herausnehmen. Aber das ist Detailarbeit, die wir auch gerne mit der Glücksspielbehörde immer wieder diskutieren. Und das ist nichts, was wir jetzt in großem Stil im Gesetz aus meiner Sicht diskutieren müssen. Das Gesetz ist insoweit da in Ordnung an der Stelle.
Lieber Herr Dahms, wir laufen auf eine Dreiviertelstunde zu, ohne dass wir überhaupt schon noch mal über Sie gesprochen haben. Sie sind, wenn ich mich nicht täusche, also solange ich jetzt fast denken kann, Präsident des DSWV, des Deutschen Sportwettverbandes. 10 Jahre sind es doch bestimmt, oder?
Ich glaube, das sind jetzt sogar 12 inzwischen. Ja genau, 2014 haben wir den Verband gegründet. Da war ich damals auch sozusagen in die Gründung sehr involviert und war dann auch der erste Verbandspräsident und ich bin es bis heute immer noch.
Warum wird ein erfolgreicher Unternehmer Verbandspräsident? Weil das kostet Sie ja enorm viel Zeit.
Da haben Sie völlig recht. Das war damals zu der Zeit, als ich noch bei der MyBet war. Da gab es eine ganze Reihe von engagierten Persönlichkeiten in der, ich sag mal, in der privaten Glücksspielwirtschaft in Deutschland, die sich auch überlegt haben, dass man doch an dem Thema der Regulierung und vor allen Dingen auch der Ausgestaltung des Glücksspiels in Deutschland, dass man daran arbeiten muss. Das war so in den 2000ern die Phase, als darüber diskutiert wurde, dürfen private Anbieter überhaupt in Deutschland hier aktiv werden und in diesen Markt rein? Und dann hat man darüber diskutiert, nein, wir verbieten das gesamte Online-Spielangebot und Sie erinnern sich vielleicht an den Glücksspielstaatsvertrag 2008, wo online strikt verboten war und solche Dinge. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, also wir müssen uns hier stärker in diese Diskussion einbringen und haben das zunächst auf Basis unserer Tätigkeit als Unternehmensvertreter gemacht und haben aber festgestellt, wenn ich für ein Unternehmen spreche, dann spreche ich nicht für die Branche. Und das hat ein anderes Gewicht, wenn ich in der Lage bin, eine gesamte Branche hinter mir zu haben und den Großteil des Marktes, den es damals ja noch gar nicht so in organisierter Form gegeben hat. Und so ist dann tatsächlich auch die Idee entstanden, einen Interessenverband zu gründen. Und auf der Basis haben wir dann 2014 den Deutschen Sportwettenverband gegründet.
Dem ja mittlerweile auch Unternehmen angehören, die mehrheitlich im staatlichen Eigentum sind.
Das Unternehmen, das mehrheitlich im staatlichen Eigentum ist, genau.
Ich wollte es ein bisschen aufwerten.
Ja, genau. Also die OZ ist jetzt seit einigen Jahren bei uns Mitglied und auch sehr aktiv und bringt sich dort gut in die Verbandsarbeit ein. Und ich finde, das zeigt auch, und da habe ich mich sehr drüber gefreut, das zeigt auch, wie erfolgreich jetzt auch die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Anbietern in Deutschland sein kann. Da sind wir an der Stelle aus den Schützengräben raus und das ist sicher ein großer Erfolg. Und das ist auch einer der Erfolge, die ich mir als Verbandspräsident da ans Revier hefte.
Herr Dahms, was hat 12 Jahre Präsidentschaft mit Ihnen als Mensch gemacht? in dem Markt, in dem wir uns bewegen, wo jeden Tag diskutiert wird, wo immer wieder gezankt wird, wo man aber sich trotzdem immer wieder auf die Basis von guten Argumenten zurückbewegen muss. Also sind Sie nicht langsam müde? Ich will Sie nicht von Ihrer Position jetzt hier wegdiskutieren. Also bitte nichts Falsches hineininterpretieren, aber lange einem in den letzten Jahren prosperierenden Verband auch vorzusitzen, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei.
Da haben Sie völlig recht und da waren auch viele, viele Frusterlebnisse dabei. Ja, wenn man dann irgendwie feststellt, man schreibt ein Konzept um das andere und diskutiert und dann wird es auf einmal mit einem Federstrich davon gewischt und die ganze Arbeit war umsonst, sich dann wieder zu motivieren, wieder aufzustehen und zu sagen, vorne ist mir die Tür zugeschlagen worden, jetzt komme ich durch die Hintertür wieder rein. Das ist manchmal schon anstrengend, ja, das gebe ich zu. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass insbesondere auch im Vorfeld der Formulierung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 und der politischen Arbeit, die wir dort geleistet haben, wir wirklich sehr gute Erfolge erzielt haben. Wir haben ja auch mal, glaube ich, sogar einen Award dafür gewonnen, für diesen Erfolg. Und das motiviert einen dann und das zieht einen dann auch wieder hoch und das zeigt einem auch, dass diese Arbeit wirklich sinnvoll ist. Und auch das Feedback, was wir sowohl von unseren Mitgliedern bekommen, als auch von unseren Ansprechpartnern, sowohl in der Behörde als auch auf der politischen Ebene, ist da durchweg positiv. Da muss nicht immer die Meinung geteilt werden, aber wenn man in der Lage ist, tatsächlich eine gute Gesprächsbasis zu entwickeln und die Argumente dann rüberzubringen, dann dringt man auch durch und dann findet man dort auch Akzeptanz. Und das sind dann manchmal kleine Erfolge, manchmal auch ein bisschen größere und das motiviert einen dann einfach dort auch kontinuierlich weiterzumachen.
Ja, danke schön für Ihre Einschätzung. Als Sie gerade das ausgeführt haben, fiel mir ein, wir haben ja auch schon einen kleinen, vielleicht einen größeren Erfolg durchaus auch mal gemeinsam gestartet, diskutiert und letztendlich auch umgesetzt. Ich erinnere daran, dass wir zusammengesessen haben und die Weiterführung des Suchthilfetelefons der damaligen BZGA und BIÖK diskutiert haben. Kritisch, mal strittig, aber letztendlich gemeinsam und immer mit dem Ziel des Hilfe für Spielerinnen und Spieler durchaus vorgehalten werden muss und im Ergebnis haben sich alle Spielformen darauf geeinigt, auch eine Kofinanzierung vorzunehmen.
Das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen früher mal völlig unvereinbaren Positionen und Parteien tatsächlich funktionieren kann. Und das zeigt umso mehr, wie sehr eigentlich diese reine Schwarz-Weiß-Sicht, die es dann doch in einigen Bereichen noch gibt, worauf ich vorhin schon angespielt habe, dann eigentlich eher in die Irre führt und eben nicht zu guten Ergebnissen führt. Und ich denke auch, dass diese Zusammenarbeit beim BIÖK und die Suchthilfe, was wir dort tun, dass wir uns dort gemeinsam engagieren, dass das tatsächlich ein schönes Thema ist.
Ja, ging tatsächlich, weil auch die Personen, die jetzt gerade sprechen, sich in diesem Bereich gesagt haben, also in jedem Fall in diesem Bereich, da vertrauen wir jetzt mal einander und hören uns auch die Argumente des anderen an.
Genau.
Herr Dahms, ich habe eine Abschlussfrage an Sie, die natürlich immer ein bisschen was jetzt auch mit Wetten zu tun hat. Und Sie können sie etwas breiter oder etwas enger beantworten. Worauf würden Sie in Bezug auf die Branche wetten, die Glücksspielbranche, wenn Sie in die Zukunft blicken? Welche Wette würden Sie da formulieren?
Ich wette, dass wir einen guten neuen Staatsvertrag ab 2029 hinbekommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Allerdings unter der Maßgabe, dass wir uns wirklich mit den Daten und den Wünschen der Spieler auseinandersetzen und diese eben in unserer zukünftigen Regulierung auch berücksichtigen.
Sehr kompakt, aber eben auch sehr klar. So wie das Gespräch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich heute mit Matthias Dahms führen durfte. Er ist Geschäftsführer Sportwette der Merkur Group und natürlich jetzt seit 12 Jahren Präsident des Deutschen Sportwettverbandes. Wenn ich das im Kopf richtig rekapituliere, haben wir über Technik gesprochen, über Wirtschaftlichkeit, über politisches Know-how, über einen regulierten Markt, aber auch über die Fairness im Markt, Stichwort Dialog, und natürlich auch über die Grundlage für Spielerschutz als Marktstabilität und über gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Ganz schön viel für 50 Minuten. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr Dahms. Ich habe, wie eingangs gesagt, lange darauf gewartet und das ist gar kein vergiftetes Kompliment, jemanden, der tatsächlich auch einer der wichtigsten Menschen in der Glücksspielbranche ist, mit Meinung zu vielen Dingen, die man ja nicht immer teilen muss. Man kann sich auch strittig damit auseinandersetzen, hat und natürlich auch in gewissem Bereich eine Meinungsführerschaft hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und jedes Gespräch, was man führt, kann ja auch und soll ja auch dazu dienen, dass man selber sich nochmal hinterfragt und etwas lernt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich hinbekommen haben und freue mich auf das nächste, auch persönliche Treffen miteinander.
So soll das sein. Dieses Gespräch, das hören Sie im März, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch im April wird es wieder ein Spielstudio geben. Mit wem, das kann ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich glaube, Sie können einen Monat lang von dem epischen Gespräch zwischen Matthias Dahms und Axel Weber zehren. Und bis dahin sage ich natürlich mein herzliches Glück auf.